Als ich gefragt wurde, ob ich das heute übernehmen möchte, habe ich das natürlich gerne getan, um euch auch eine schöne Hochzeitsfeier zu gönnen, besonders dem vielgeplagten Bruder Nestvogel. Und hoffe, dass es auch so für uns alle Entlastung ist, dass das junge Paar sich auch wohlfühlt und alles gut überstanden hat. Zwei Vorbemerkungen noch zu dem Text, den Sie ja auch auf dem Zettel haben. Zunächst einmal fragen Sie vielleicht, was hat dieser Text, der so eine Alltagssituation hat, jetzt mit unserer Passionszeit zu tun? Ich hoffe, dass wir das am Ende wissen werden und mache Sie einfach ja ein wenig gespannt darauf, dass wir das nachher rauskriegen. Das will ich jetzt noch nicht auflösen, dann müsste ich schon vom Ende her die Sache aufrollen. Und das andere, ja, warum so ein Text jetzt hier auch, wo die Damen zwei so in Besonderheit hervortreten? Und ich denke, auch das ist wichtig zu sehen. Man begegnet manchmal diesem Vorurteil, dass es irgendwo eine Diskriminierung der Frauen gäbe, obwohl die Bibel deutlich von einer Rangordnung spricht, spricht sie aber nicht von einer Wertordnung, von einer unterschiedlichen. Und das ist immer gut, wenn man das unterscheidet. In Christus sind Frauen und Männer gleich. Es ist allerdings eine Rangordnung gegeben, das haben wir gestern auch in der Trauformel gehört, in den Worten aus dem Epheserbrief, wo das deutlich gesagt wird. Das hat Gott so eingeordnet, wie es auch die Dreieinigkeit uns ja so deutlich macht. Wir sind ja als Menschen, als Mann und Frau, nach dem Bilde Gottes, nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist ein gutes Abbild. Ich war etwas erstaunt, als ich von einer Dekanin einer theologischen Fakultät hörte, dass das Schöpfungsbild nichts für die Rangordnung da gibt. Aber naja, von Theologen kann man sowas schon mal hören. Ja, wir wollen also diesen Text noch einmal hören. Sie haben ihn in Luther vor sich. Ich habe hier noch eine andere Übersetzung und dann vergleichen wir das so mal miteinander. Es begab sich aber, Lukas 10 ab 38, als sie weiterzogen, da ging er in ein Dorf und eine Frau mit namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und dieser hatte eine Schwester namens Maria, die setzte sich zu den Füßen des Herrn und hörte seiner Rede zu. Martha dagegen machte sich viel zu schaffen bei der Bedienung. Sie trat aber hinzu und sagte: Herr, achtest du nicht darauf, dass meine Schwester die Bedienung mir allein überlassen hat? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um viele Dinge. Weniges aber ist Not, oder eins aber ist Not. Maria nämlich hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Wissen Sie, mir fällt da gerade noch eine kleine Begebenheit ein, die einfach auch mal die Wertschätzung auch des Dienstes der Frauen zeigt. Da war eine ältere, schon betagte Frau in Mosambik. Und sie sah immer das bunte Treiben auf einem Schulhof. Und sie wollte doch gerne auch diesen Kindern etwas sagen, was Jesus ihr bedeutete. Sie war aber nicht des Französischen mächtig, hatte ein französisches Neues Testament. Dann nahm sie dies mit, da hatte sie sich einige Stellen unterstrichen und dann ging sie auf den Schulhof. Und dann sagte sie: Sag mal, könnt ihr mir das vorlesen? Ihr könnt doch Französisch. Ja, das können wir. Johannes 3, Vers 16, unterstrichen. Könnt ihr mir das vorstellen, vorlesen? Ja, und dann sagte sie: Wie muss man das verstehen? Könnt ihr mir das erklären? Ja, und so hat sie sich die Bibel erklären lassen und übersetzen lassen und verstehen lassen. Und das hat sie immer und immer wieder getan. Wissen Sie, was daraus entstanden ist? 23 Missionare und Pastoren. Ja, das einfach nur mal so als ein kleines Statement. Wir wollen jetzt also diese Begebenheit hier von Martha und Maria mal versuchen, zeitlich ein wenig zu verorten. Wo ist das denn etwa hier? Zunächst einmal, als Jesus anfing, hat er ja auch sehr strategisch gearbeitet. Das ist auch immer gut zu sehen. Er hat Johannes den Täufer vorgeschickt. Er hat den Ruf, den Johannes der Täufer dann hineingab in das Volk, tut Buße, das Himmelreich ist nahe beigekommen, also kehrt um zu Gott, es ist nötig, die Taufe dazu. Da hat Jesus diesen Bußruf aufgenommen. Dann war jener sehr bemerkenswerte und besondere Gottesdienst in der Synagoge in Nazareth, als ihm Jesaja 61 gereicht wurde, die an diesem Tag gerade vorgesehene Leseparasche in der jüdischen Synagoge. Da wird ja aus der Tora, aus den Propheten und aus den Schriften immer eine Lesung gelesen. Und da war beim Propheten Jesaja 61 dran. Und Jesus sagt, das ist heute erfüllt vor euren Augen. Und dann hat er die Jünger gesammelt. Dann hat er Wunder getan. Er hat die Bergpredigt als Regierungserklärung des Messias gehalten. Und dann mit den Zeichen gleichsam den Ausweis des Messias hochgehalten. Da glaubten viele an ihn, vor allen Dingen schwerpunktmäßig zunächst in Galiläa. Und dann gab es einen Knick, das berichten uns die Evangelien alle. Es gab so einen Knick, und zwar setzt das wohl ein mit der Enthauptung Johannes des Täufers. Und Markus berichtet uns dies, dass Jesus dort sich mit den Jüngern zurückziehen wollte. Sie waren erst auf dem Westufer in Galiläa und wollten dann rüber nach Bethsaida. Sie ruderten rüber, wahrscheinlich etwas gemächlich, um einfach Entspannung und Unterhaltung unterwegs zu haben. Jedenfalls, sie sind nicht sehr schnell rüber gerudert, denn einige vom Volk haben das mitbekommen. Und als sie drüben waren, na, wie beim Hase und Igel, hallo, wir sind schon da, da stand das Volk schon da. Und dann hält Jesus wieder einige Predigten, es wird Abend, Speisung der 5000. Dramatisch, wie Jesus dann die Stille sucht. Er möchte jetzt unbedingt wissen, Vater, wie geht's weiter? Er sucht die Stille, das ist zu spüren. Er möchte auf den Berg. Die Jünger sind ganz begeistert, sie wollen Jesus zum Brotkönig machen, die Volksmenge, die Jünger sind in Stimmung. Jesus schickt sie rüber. Fahrt rüber, fahrt zurück mit dem Schiff, ich komme nach. Und dann geht er auf den Berg und dann ist es jene dramatische Geschichte auf dem See. Jesus sieht sie stundenlang. Notleiden. Aber er kommt nicht zu ihnen, erst in der vierten Nachtwache. Da merken wir, da gibt's einen Knick dort. Ab da tut Jesus nicht mehr so viele Wunder. Er redet mehr zu den Jüngern. Er bereitet sie vor auf die Zukunft. Es kommen die drei Leidensankündigungen. Und haben wir hier jetzt in unserem Text vorgehend das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und da schließt sich nun diese Begebenheit mit Martha und Maria an. Ich vermute, dass dies hier bei dem zweiten Zuge möglicherweise um die Passahzeit nach Jerusalem war. Jesus ist ja dreimal zum Passa nach Jerusalem gereist. Und das zweite Mal scheint das hier zu sein. Bethanien, Haus des Elends, wie es heißt. Also es muss wohl so ein Ort gewesen sein, in dem einige Kranke wohnten. Wir hören von Simon, dem Aussätzigen. Es ist circa 3 Kilometer östlich vor Jerusalem gelegen, 15 Stadien, sagt uns Johannes 11, 18. Da nahm ihn Martha auf. Sie wird wahrscheinlich so in der ersten Zeit, als Jesus in Galiläa und vielleicht auch schon vielleicht war er durch ihr Dorf gekommen beim ersten Mal schon, nehme ich sehr stark an, wird sie schon etwas gehört haben. Auch die anderen sind sehr offen, die Geschwister Martha und Maria und Lazarus. Sie alle sind sich einig, aber Martha ist so die Wortführerin. Martha führt das Regiment in diesem Geschwisterhaushalt und sie nimmt Jesus auf. Das erste Mal wird sie wohl angesprochen gewesen sein und nun nimmt sie ihn auf. Und wir müssen uns das vorstellen, da kommt ja nicht nur Jesus und zwei Leute, sondern da kommt ja ein ganzer Tross mit, die 11 Jünger und Jüngerinnen, die auch mit dabei waren teilweise. Die sind alle mit unterwegs. Das heißt also, sie muss schon einen ganz schönen Haushalt gehabt haben und auch die Möglichkeiten, sie alle zu bewirten. Und es wird dann so, dass es für Jesus ein angenehmes und ein beliebtes und ein begehrtes oder wie soll man sagen, ein gewünschtes und nettes Absteigequartier sein. In Matthäus 21, 17, 26, 6 hören wir, dass er bei seinem dritten Aufenthalt in Jerusalem dann öfter dort Quartier macht und öfter dort abends ist. Nun wollen wir uns einfach mal diese Begebenheit ansehen. Jetzt fällt der Blick eben auch auf die Maria. Sie ist da so ein bisschen im Windschatten der Martha. Sie ist da die ruhigere, die stillere, während Martha die praktische, die organisierende, die zupackende, die Wortführerin ist. Und die brauchen wir. Wir brauchen einfach Leute, die einfach zupacken und die den Laden schmeißen. Ich muss so sagen, mir ging es gestern so ein bisschen so durch den Gedanken, als ich dann so durch den Seiteneingang in die Kirche kam und sah da so 3, 4, 5, 10 Kuchen stehen und denke, wie, was reicht das unter so viele Leute? Dachte ich, na, wie wird das werden? Nicht? Und dann denke ich, na, ja, guck mal, der Tisch ist schon wieder voll. Wo haben die den Kuchen alle hergezaubert? Zack, zack, zack. Immer wieder war etwas da. Also es kam mir beinahe gestern auch wie die wunderbare Brotvermehrung vor. Aber dahinter waren eben gut organisierende Frauen, die das im Blick und im Griff hatten, nicht wahr? Und die brauchen wir. Und es wird ja, das wollen wir eben auch sehen, es wird ja gar nichts Nachteiliges zunächst mal hier über Martha gesagt und das wollen wir auch gar nicht so sehen. Sondern sie ist eben hier diejenige, die die Sache wirklich packt und im Griff hat. Sie sorgt sich sehr um die Bedienung. Da ist dann Maria, die Stillere, die Zurückhaltende. Wissen Sie, es ist ja auch so, wir haben das so bei unseren 5 Kindern beobachtet und wenn Sie das so bei einer Reihe von Kindern sehen und auch bei 2 schon, es gibt immer so Konstellationen. Wenn so die erste Position besetzt ist, Mutter fragt, wer macht das? Ich. Ja? Dann ist die zweite Position einfach, die ist schon besetzt. Dann muss eine zweite Position besetzt werden. Vielleicht so der Familienklon oder der Familiengrübler oder so, ja. Das ergibt sich natürlich manchmal so. Und vielleicht ist das eben auch hier in dieser Weise so geschehen. Wir wissen es nicht. Jedenfalls, Maria begegnet uns als die ja, Stillere. Sie ist wohl die tiefer Verarbeitende. Sie ist die Hörende. Und sie wählt hier jetzt diesen Part aus, dass sie Jesus zuhört. Das ist zunächst mal so oberflächlich gesehen. Und diese Situation, wie sie sich jetzt hier so entwickelt, können wir uns ganz gut vorstellen. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Martha ist am Wirbeln und sieht da die ganzen Mengen, die da bedient werden müssen. Und sie sieht Maria, die da einfach sitzt und zuhört und versunken scheint in das, was Jesus sagt. Ja, und dann platzt ihr natürlich plötzlich der Kragen. Und 2 Dinge haut sie hier ganz klar raus. Maria lässt mich hier ganz alleine schuften. Ich würde mich ja wohl auch ganz gerne gemütlich hinsetzen und zuhören, könnte man so im Nachsatz doch wohl sagen. Und als zweites kommt dann das, was sie dem Herrn sagt. Und du, Herr, du kümmerst dich überhaupt nicht darum. Jetzt kommt also hier schon so eine zugespitzte Anklage, ein Richten, eine gewisse Bitterkeit beinahe durch. Und jetzt wird's nur noch ganz spannend. Jetzt kommt hier so etwas so von hinten durch die Brust ins Auge, so eine Kommunikation um die Ecke. So, sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Entschuldigung, konnte sie Maria nicht selber ansprechen? Das ist komisch, nicht? Wenn also Kommunikation um die Ecke passieren muss, über Bande, das ist doch eigenartig. Sage ihr nun, also soll das nun die Anerkenntnis der Chefposition Jesu sein oder was ist das? Also mir begegnet das eigenartig und ich denke, wir empfinden das auch als eigenartig, wenn man nicht mehr direkt miteinander redet, sondern nur noch über Zettel kommuniziert oder um die Ecke. Also das ist zunächst mal so die Situation. Und nun sagt uns der Herr, dass das eine ganz bedeutungsvolle Situation ist. Warum? Er sagt, Martha, Martha. Weiß jemand, wie oft in der Bibel ein Name doppelt genannt wird? Mal die Bibelprofis hier. Weiß es jemand zufällig? Könnte man wissen, sollte man wissen, ist nicht schlecht. Siebenmal. Siebenmal in der Bibel steht das. Mose, Mose, Abraham, Abraham, Simon, Simon und so weiter. Also das sind immer ganz besondere Situationen. Und wenn das siebenmal steht, ist das ja auch eine vollkommene Zahl. Also das heißt, also hier ist es auch eine ganz besonders herausgehobene Situation. Wir wissen das, wenn Jesus sagt, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, dann kommt was ganz Wichtiges. Wenn etwas doppelt unterstrichen wird, dann ist etwas doppelt wichtig. Und wenn Jesus hier den Namen doppelt sagt, dann ist das sehr wichtig. Martha, ist das nötig, dass du dir jetzt hier so viel Sorge und Unruhe machst? Also, dass du aus der Notwendigkeit etwas machst, das dich anfrisst. Dass du aus der Notwendigkeit der Bedienung, die sicherlich irgendwie gewuppt werden kann, etwas machst, das sich jetzt runterzieht, das dich zersorgt. Wir sind ja einfach auch aufgerufen, uns nicht vom Sorgen auffressen zu lassen. Das heißt nicht, dass wir nicht Vorsorge treffen sollen, aber dass wir nicht mit Sorge uns zerfressen lassen sollen. Die Sorge, die uns einfach nur unser Leben verkürzt, denn wir können durch Sorge unser Leben nicht verlängern, nur verkürzen. Martha, ist das nötig? Und da kommt er dann und steuert er dann langsam diesen wunden Punkt an, der ja wichtig ist. Ich habe das gerade so in meiner Bibellese gelesen, da fand ich das als Parallele so ganz interessant, als Gott Jeremia 7, 22 so mal so sagt, denn ich habe euren Vätern, als ich sie aus dem Lande Ägypten herausführte, nichts von Brandopfern und Schlachtopfern gesagt, sondern dieses Gebot habe ich ihnen gegeben, höret meine Stimme. So will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein und wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, damit es euch wohl ergehe. Aber sie gehorchten nicht, sie schenkten mir kein Gehör, sondern sie wandelten nach den Ratschlüssen ihres bösen Herzens. Sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Antlitz. Also das bringt es schon mal sehr hart auf den Punkt. So scharf sagt Jesus das ja hier nun gar nicht. Aber das beleuchtet uns vielleicht so den Hintergrund des Problems. Wir haben ja gerne einfach alles im Griff. Wir machen ja etwas, wir leisten ja gerne etwas für den Herrn. Und die Frage, die die Schrift uns daran stellt, ist das nötig? Das wollen wir gleich nochmal vertiefen. Zu Maria sagt er dann hier, und da müssten wir einfach fragen, was hat sie bewegt, dass sie hier jetzt so wählt? Sie spürt, dass das Wort Gottes gegenüber all dem, was sie jetzt für Jesus tun könnte, wichtiger ist. Sie spürt, dass es stark ist. Petrus sagt einmal, du hast Worte ewigen Lebens. Das hat sie gespürt. Die Worte Gottes, die sind so wichtig. Die sind wichtiger als all das andere. Sie sind jetzt hier entscheidend. Sie sind jetzt hier für mich vorrangig. Das heißt, dass sie doch das Leben in einer Tiefe erkannt hat, in der sie abwägen konnte, der sie spüren konnte, ich brauche das, ich brauche den Zuspruch Jesu, ich brauche Worte meines Retters, ich brauche Worte, die mir Halt geben, die mir Grund geben unter den Füßen, Worte, die ewiges Leben in sich haben. Das können wir hier sicherlich sehen. Und nun, ich denke, der Großteil der meisten Leute, die hier sind, die werden einen Unterschied gespürt haben. Deshalb sind wir hier. Deshalb kommen wir vom Wort Gottes nicht los. Und deshalb wollen wir uns Mut machen lassen, das Wort Gottes so zu sehen. Und ich möchte denen Mut machen, die vielleicht noch mit Skepsis oder aus einer gewissen Tradition heraus da sind. Ich möchte euch Mut machen, einfach auch hineinzusteigen und zu erkennen, wie wichtig das Wort Gottes ist. Einmal Jesus hat sich mit dem Wort Gottes eins gesetzt. Und zum anderen, Gott hat uns dieses Wort gegeben als einzigartige Möglichkeit, ihn zu erkennen. Dazu gleich noch mehr. Wenn wir das jetzt einfach mal so abschließend betrachten, drei Fragen. Erstens, was ist bei dir, was ist bei mir Priorität? Das ist hier eine ganz praktische Auslegung des ersten Gebots. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus, aus Ägypten erlöst hat. Ich bin immer so froh, wenn ich das so lese am Gebot. Gott sagt nicht, ich gebe euch jetzt hier Gebote und wenn ihr die nicht einhaltet, dann, ich kann auch mal den Finger halten, wenn nicht, dann, nein, so eben nicht. So ist unser Herr nicht, er ist nicht der Superpreuße, der so mit dem Knüppel hinter uns steht, sondern ich habe dich erlöst, ich habe dich aus der Sklaverei rausgeholt und du darfst jetzt mir gehorchen. Ich finde das so schön, wie die Juden das so sagen, wie es im Hebräischen so heißt, die Weisungen Gottes, nicht die Gesetze, die Weisungen, die Leitplanken. Mir fällt es nicht ein, ich denke Ihnen auch nicht, zu versuchen, ob man hinter den Leitplanken besser fahren kann. Nicht? Sie grenzen uns das Leben ein. Was ist das bei Nebelsuppe schön, wenn man da so Leitspuren hat? Ja, das sagt der Herr. Und nun ist es so, der Herr fragt Martha, sag mal, was ist deine Priorität? Und Martha würde sicherlich sagen, Herr, ich diene dir. Ich diene dir doch. Und Jesus würde zurückfragen, wirklich? Oder ist dein Haushalt dein Götze? Ist dein Haushalt das, was jetzt so ist, womit du jetzt punkten möchtest? Ist es das jetzt, womit du dir selber Anerkennung schaffen möchtest? Es ist ja wirklich schön, wenn wir in ein Haus kommen und es ist alles tipptopp und es ist alles, es läuft alles, ist ja wunderbar, aber es ist diese Frage. Und dann kommen die nächsten Fragen. Ist es dein Haus, dein Garten, dein Auto, dein Körper, dein Sport, dein Hobby, dein Computer, deine Kinder oder was ist dein Götze? Das ist die Frage. Die hängt hier alles mit dran. Was ist das, was Priorität hat, was, wenn diese Frage kommt, an erster Stelle ist. Und das ist gut, wenn wir die einfach mal mitnehmen. Wir dürfen wie Hungrige kommen, wie diese Maria mit Bethlehem. Das sagt Jesus und das ist das Nächste. Die nächste Frage, wie gehst du mit dem Wort um? Es sagte einmal jemand, sage mir, wie du mit dem Wort umgehst und ich sage dir, wie du mit Jesus umgehst. Ich wies schon darauf hin, dass das Wort an vielen Stellen gleichgesetzt wird mit Jesus. Denken wir an den Anfang des Johannesevangeliums, denken wir an die Offenbarung 19. Da wird gesagt, sein Name stand an seiner Seite geschrieben, das Wort Gottes. Und das ist kein anderer als der erhöhte Herr, Jesus. Er wird mit dem Wort Gottes identifiziert. Jesus ist das eine Wort Gottes, auf das sollen wir hören. So beginnt die Barmer Erklärung der bekennenden Kirche und das ist ein guter Einstieg. Er ist Gottes Reden, er hat das Schweigen gebrochen. Und das erfahren wir im Wort, nirgend anders. In dem Offenbarungswort und wenn wir die Bibel beachten in ihrem besonderen Charakter, dann sehen wir, es ist eben kein Wort wie alles andere. Die Bibel ist Offenbarungswort. Ja? Als ich junger Christ war, da hatte keiner dafür gesorgt, wie geht das mit so einem jung bekehrten Christen. Gott hatte mich gestellt und hatte gesagt, ich saß halt in einer großen Versammlung und war es so, es wurde hinterher klar zu einer Entscheidung aufgerufen. Und wir fuhren da dreimal hin und das dritte Mal, ja, ich wollte eigentlich nicht fromm sein, wollte ich eigentlich später, dachte ich. Das kannst du, wenn du alt bist. Jetzt ist erstmal das Leben dran, so dachte ich. Aber dann ging es mir so plötzlich durch den Kopf. Was ist denn jetzt, wenn Gott sagt, na Junge, okay, ich habe dich dreimal gerufen, wenn du nicht willst, okay, dann lauf. Dann war es das. Ein unheimlicher Gedanke. Wenn Gott nicht mehr ruft, was ist dann? Das ist aber schlecht. Ich dachte, hör mal wieder zu, was der Prediger sagt. Und ich hörte vorne zu, was der Prediger sagt. Und auf einmal sagt der, ich weiß nicht, was aus deinem Leben wird. Ich weiß nicht, ob Gott dich noch einmal ruft. Aber ich weiß, dass Gott dich jetzt ruft. Ich denke, was ist denn los hier? Ja, vor mir saß ein großer Kerl, ich ging in Deckung. Der zeigte so dahin. Und bis ich dann so intuitiv hatte ich es begriffen, bis ich später kapierte, Gott rüttelte mich wach mit diesen beiden Dingen und sagte, Junge, es geht um dich. Und da sagte ich, ja. Und dann durfte ich erfahren, dass das wirklich, wirklich, ja, mein Leben gleichsam wie so ein Loch ausfüllte. Ja, jetzt hatte ich das, was ich suchte. Ich wollte Jesus als Herrn haben, als Retter. Ich habe ihm meine Schuld bringen dürfen und seitdem nicht bereut. Und das möchte ich jedem auch raten, der es noch nicht so kennt. Und dann, ja, wie geht's weiter? Gott hatte vorgesorgt. Wunderbar. Wir waren in einer Gemeinde, aber keiner kümmerte sich darum, wie geistliche Babys gepflegt werden. Wissen Sie, das mal so im Rande. Wenn wir mit menschlichen Babys so umgehen, wie mit manchen geistlichen Babys umgegangen wird, dann ist das schlimm. Da ist es wichtig, dass wir uns dafür darum sorgen, wie geistliche Babys weiterkommen. Aber Gott hatte vorgesorgt. 5 Jahre vorher hatte ich so ein Ehepaar kennengelernt, die lebten in der Bibel. Das war wirklich toll. Ich habe das da noch nicht nachgemacht, aber dann mit 17 Jahren, als es bei mir gefunkt hatte, da dachte ich plötzlich, so wie die damals, machst du das auch. Nach dem ersten Frühstück abgetakelt, wurde das zweite draufgetan, die Bibel, Gesangbuch. Und da wurde ganz, wie meinst du das, wie siehst du das? Ja, so ist das. Und so ausgetauscht, man wurde richtig reingenommen, das war lebendig. Und dann ging es auf die Knie und da wurde gebetet für den und den. Das war echt. Ja, und so wurde das Wort Gottes mir wichtig. Ich hatte erste Zeit dann vorne angefangen, las so beim ersten Mose und dachte, oh toll, du hast ein Kapitel gelesen, klopfte mir selber auf die Schulter und dachte, bist ein toller Kerl, bis ich merkte, dieses Wort sprach in meine Situation hinein. Ich hatte Fragen und da kriegte ich plötzlich Antwort. Und dann zeigte der Herr mir, was nicht in Ordnung war. Das muss geändert werden. Und das? Dann merkte ich, dieses Wort ist ein Wort des Lebens, ein lebendiges Wort. Ihr Lieben, unser Herr Jesus hat selber so gelebt. Lassen Sie uns mal, wer dabei ist, aufschlagen. Jesaja 50, die Verse 5 bis 6. Jesaja 50, 5 bis 6. Gott, der Herr, hat mir eines Jüngers Zunge verliehen, dass ich den Müden durch das Wort zu erquicken wisse. Er weckt mir alle Morgen das Ohr, wie ein Jünger zu hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr aufgetan, ich aber habe nicht widerstrebt, ich bin nicht zurückgewichen. Den Rücken bot ich denen, die mich schlugen, und die Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verhüllte ich nicht, wenn sie mich schmähten und anspien. Also wir merken, es ist eindeutig von Jesus. Aber Jesus hat selber sich so aus dem Wort genähert. Er hat selber es gelernt. Der Christus Gottes hat dem Jesus von Nazareth beigebracht, wie man aus der Bibel, wie man aus dem Wort Gottes lebt. Bis hin zum Kreuz. Wir haben neulich das so entdeckt im Seminar, dass Jesus den Psalm 22 sich stärkend am Kreuz zuruft, den er David damals inspiriert hat. Ist das nicht eine tolle Kiste? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um zu wissen, am Kreuz, nein, es geht hindurch zur Herrlichkeit. Ich bleibe nicht hier stecken. Es geht durch. Ich bin letztlich nicht verlassen. Es hat alles Sinn, es hat Ziel. So lebte Jesus mit dem Wort. Das Wort Gottes ist so wichtig. Es ist Nahrung für unser geistliches Leben. Denken wir daran, wie der junge Samuel ausgerüstet wird und wie er einfach dann so bereit wird, spitze Ohren zu bekommen für Gott. Rede, Herr, dein Knecht hört. Oder Jesus sagt uns in Markus 4, 24, sehe zu, was oder wie ihr hört. Also, was wir hören, wie wir hören, das ist wichtig. Und Lukas 11, 28, hier auf unserer Seite, sagte Jesus, selig sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Also, wie gehst du mit dem Wort Gottes um? Ist das so mal eben so ein Abwasch? Ich lese morgens meine 5 Minuten und dann ist es gut. Oder ist das dies, Herr, ich brauche deine Sicht, ich brauche Augenkontakt, ich brauche dein Wort, ich brauche deinen Kommentar, ich brauche deine Antwort auf meine Fragen. Gott gibt sie. So, denke ich, hat Maria hier gesessen. Wenn wir den ganzen Zusammenhang sehen, und das hatte ich ja angedeutet, dass wir darüber auch ein bisschen nachdenken. Wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir, da wird uns in Johannes 11, Vers 2 gesagt, dass Maria diejenige ist, die später Jesus gesalbt hat. Dort, als Jesus im Hause Simons des Aussätzigen ist. Wir haben also einen Bericht in den Evangelien in Matthäus, Markus und Johannes, interessanterweise, von der zweiten Salbung, während Lukas uns von der ersten Salbung berichtet. In Lukas 7, Vers 36 bis 50, da wird uns die erste Salbung berichtet. Die geschieht also, wenn wir hier schon sehen, Lukas 7, das sehr viel früher. Wie gesagt, so im ersten Term dieser Zeit, in der ersten Zeit, als Jesus viel in Galiläa war, dem Zusammenhang nach ist es zu entnehmen, dass das wohl in Galiläa stattfand, jedenfalls bei einem Simon, einem Pharisäer. Während die zweite Salbung nach Johannes 12 bei Simon, dem Aussätzigen, stattfand und in Bethanien, also nahe Jerusalem. Es geht also um eine ganz andere Salbung. Das heißt also, und aus dem Zusammenhang könnte man entnehmen, dass diese erste Salbung durch Maria aus Magdala stattgefunden hat. Das wird nicht eindeutig gesagt, aber die Kirchenväter sagen uns, geben uns Hinweis darauf. Und es ist anzunehmen, dass es so ist, denn Maria aus Magdala hatte ja viel, viel Erblast. Da heißt es in Lukas 8, als die Jüngeren genannt werden, dass er 7 Dämonen aus ihr getrieben hatte. Und die Dämonen, die haben sehr oft eben auch eine sehr große Last an Unzucht mitgebracht. Und das mag durchaus sein, denn der Pharisäer sagt dort in der Salbung in Lukas 7, er sagt, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist, die sie dort salbt. Also, wir können annehmen, dass bei dieser ersten, in der ersten Zeit dort diese Salbung geschehen ist und dass Maria in Bethanien etwas gehört hat von dieser Salbung, dass sie das verinnerlicht hat. Dass das also auch, ja, damals wurde das Wort Gottes ja noch mündlich kolportiert, dass sie also hier auch aus dem Wort Gottes her diesen Bericht bekommen hatte und dass sie diesen verinnerlicht hat. Da war eine Frau, die von Jesus befreit worden war und diese Befreiung zum Ausdruck bringt. Und den Dank darüber, dass sie Jesus die Füße salbt mit teurem Öl, dass sie die Haare nimmt, um ihm die Füße zu trocknen. Und Jesus sagt dann eben auch, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Er sagt das nicht, dass durch die Liebe die Sünde vergeben ist, sondern dass das hier der Ausdruck ist, und dass das ein Zeichen, ein Beweis dafür ist. Also wir können sehen, dass Maria hier wirklich so hineingehorcht hat und das zeigt, mit welcher Tiefe sie gehört hat. Und das lädt uns ein, das Wort Gottes wirklich in der Tiefe zu hören, nicht nur einfach so oberflächlich. Eine dritte Frage, die wir mitnehmen wollen. Wie lässt du dich von Jesus verändern? Ihr Lieben, mir wird... Je länger, je mehr deutlich, dass das Wichtigste ist. Nicht, dass wir zu Jesus kommen, das ist auch sehr wichtig, aber dass dann das dazu führt, dass wir in der Schule Jesu uns verändern lassen. Jesus sagt den Jüngern beispielsweise, Johannes 15, 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Haben Sie mal über das Wort nachgedacht? Wir haben es gestern auch gehört. Da werden wir Männer ja zu dieser schweren Aufgabe gerufen, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Nachdem er sie im Wasserbad durch das Wort gereinigt hat. Jemand sagte mal, Männer haben ja ein Problem zu reden, nicht? Es gibt ja einige, die sagen das mal ganz bissig, nicht? Entschuldigt, wenn ich das so sage, ist ein Flop, aber als ich das erste Mal hörte, musste ich auch schmunzeln. Er sagte, im Himmel wird es keine Frauen geben. Wieso nicht? Ja, es entstand eine halbstündige Stille. Haben Sie schon mal eine Frau gesehen, die eine halbe Stunde still sein kann? Das ist bösartig, das gebe ich zu. Das war bösartig. Aber Frauen haben ein Sprechtalent. Frauen haben eine nachweisliche Sprachbegabung. Das ist so. Und wir Männer, wir halten gerne und zu viel das Maul. Das ist so. Es ist wirklich so. Jemand sagte, Männer reden am Stammtisch und auf der Kanzel. Aber jetzt denken wir mal ernsthaft nach über dieses Wort. Er, Jesus, hat die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Da fällt uns eine Aufgabe zu. Durch ein Wasserbad im Wort, das liebreich ist, das lockend ist, das werbend ist, das einladend ist, sich reinigen zu lassen. Also ich habe mal darüber nachgedacht und dann ist mir die Aufgabe noch ein bisschen größer geworden. Das ist also schon großartig. Und lassen wir uns also durch das Wort verändern. Jesus sagte übrigens, Johannes 13, da steht es, 10 glaube ich, ihr seid schon rein, aber nicht alle. Da war einer, der ließ sich durch das Wort nicht reinigen. Also das ist die Sache. Lassen wir das Wort Gottes in dieser Weise zu. Jeremia wird mal zum Töpfer geschickt und dann sagt er, guck mal zu, was der Töpfer macht. Gott hat manchmal ganz interessante Sachen. Und dann arbeitet der da und zieht das so hoch. Wir haben das auch mal so im Westerwald, da gibt es so einige Töpfereien, da kann man sich das so angucken und zieht er so den Ton hoch, schön, wird das nichts, wieder runter, zieht er neu hoch. Sagt Gott, kann ich das nicht auch so machen? Darf Gott bei uns arbeiten auf der Töpferscheibe, bei dir und mir? Oder noch deutlicher, Jeremia 6 und Jesaja im Schmelzofen. Wenn er Blei ausschmelzen will und edles Metall rausholen, will er das? Ihr Lieben, unser Charakter ist nicht unser Schicksal. Gott verändert Charaktere. Denken wir mal an diesen Saulus. Ich staune, was aus diesem Saulus von Tarsus geworden ist. Da sehen wir etwas von Charakterveränderung. Oder David. Ein Mann, der zu Hause noch sehr zurückhaltend war, ein junger Bursche noch. Vielleicht war er so ein klein bisschen unter Mutters Händchen. Ich weiß nicht, ob Muttersöhnchen ein bisschen zu scharf ist. Aber auf jeden Fall, Vater Isai hält ihn ja nicht für würdig, als Samuel kommt und den neuen König salben soll. Der soll mal bei der Herde bleiben. Also er war schon der Nestjutsch. Er war der, der zu Hause irgendwie so in der Ecke bleiben soll. Der sollte auf die paar Schafe aufpassen. Und was wird aus diesem David? Der wird ein Held. Als der Goliath kommt und seine große Klappe da aufreißt, da sagt er, wer ist der, dass der die Schlacht rein des lebendigen Gottes höhnen darf? Der Gott, der mich aus der Tatze des Bären und der Pranke des Löwen errettet hat, der wird mich aus der Hand dieses unbeschnittenen Philisters erretten. Gott formt Charaktere, er macht einen Mann nach dem Herzen Gottes aus David. Und die Martha hat er auch geführt. Denken wir an das, was Jesus dann so auch bei der ganzen Begebenheit, als Lazarus gestorben war, mit Martha umgeht. Martha hat auch lernen dürfen. Aber wisst ihr, was der Gipfel ist? Und da kommen wir auf den Anfang unseres und auf die Eingangsbemerkung zurück. Maria wird auch verändert. Maria, diese stille, zurückhaltende, sie wagt es, als Jesus auf der dritten Mal als Jesus und wahrscheinlich eben an jenem Palmsonntag, wahrscheinlich nach dem Einzug bei Simon dem Aussätzigen ist, abends, da nimmt Maria die Salbe und salbt Jesus. Und das ganz Großartige ist es, dass dies, da sagt uns Johannes, 6 Tage vor dem Passa. Und die Juden zählen den ersten und den letzten Tag mit, also es ist 5 Tage, es ist Palmsonntag. Und an diesem 5. Tag vor dem Passa wird das Passalamm ausgewählt. Und als die Leute dann nur murren und meckern und Maria fertig machen, dann sagt er, lasst sie, wo immer das Evangelium verkündigt wird, da wird das, was sie getan hat, gesagt werden. Warum? Weil sie sich durch das Wort Gottes verändern lassen. Sie hat sich Zivilcourage schenken lassen und hat gesagt, das muss ich jetzt tun. Und da wird sie als die das Passalamm auswählen und salben darf, herausgewählt. Und ihr Lieben, das fand ich dann den Gipfel. Und jetzt fand ich in diesem Zusammenhang das einfach wichtig. Das ist also Frucht, wenn man hineinhorcht in Gottes Wort und sich gestalten lässt, wie man sich prägen lässt, vom Wort Gottes her Mut geben lässt, vom Wort Gottes her verändern lässt. Das will Gott machen mit dir und mit mir. Und Gott segne uns dazu. Amen.